SWR 2 Wissen.
Das Abi-Naht, die Prüfung Deutsch und ein altes geschichtliches Theaterstück, Dantons Tod, übt systematisch Zwang auf mich aus.
Es ist ein Stück, was in gewisser Weise in einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Kontext das Phänomen Terror untersucht, das Phänomen einer Revolution, eines Aufstandes, der sich radikalisiert.
Wer eine Revolution nur zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab.
Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge.
Dieser Fanatismus fordert viele Opfer. Im Zuge der Französischen Revolution sind geschätzt 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Und insofern ist es natürlich etwas, wo man sagen würde, da kann man dem Stück auch auf eine besondere Art und Weise nachgehen.
Ein Drama über die Manipulation der Massen manipuliert mein Leben, denn mein Gewissen plagt mich. Ich habe das Drama nicht gelesen, das Meisterwerk mit Sternchen. Nicht mal das Heftchen habe ich mir gekauft.
Georg Büchner, Dantons Tod. Ein Gespräch mit dem Dramaturgen und Schriftsteller John von Düffel. Aus der Reihe Klassiker der Schullektüre, Sternchenthemen im Abitur. Von Anja Brockert.
Es ist eins der großen Dramen der deutschen Literaturgeschichte, Georg Büchners Dantons Tod. Er schrieb es im Winter 1885 in nur 5 Wochen nieder. Ein Stück über die Französische Revolution, über Fanatismus, politische Enttäuschungen und die Manipulation der Massen. Dantons Tod gehört zu den Klassikern im Deutschunterricht und seit einigen Jahren ist es in Baden-Württemberg Pflichtlektüre für das Abitur. Ein sogenanntes Sternchenthema neben Max Frischs Homo Faber und dem Roman Agnes von Peter Stamm. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg befassen sich jedes Jahr mit diesen Texten und jetzt, Ende April, stehen wieder die schriftlichen Abi-Prüfungen an. SWR 2 Wissen begleitet zusammen mit dem Literaturhaus Stuttgart seit 2015 die Sternchenthemen Deutsch mit Sendungen und öffentlichen Veranstaltungen. Eine der ersten war ein Gespräch im Literaturhaus über Dantons Tod mit John von Düffel, Schriftsteller und Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und Professor für szenisches Schreiben. Wie aktuell ist Büchners Stück heute noch oder wieder? Was fasziniert an diesem Text und wie kann man ihn heute auf die Bühne bringen? Schauspieler des Theaterhauses Stuttgart lesen Passagen und der Performance-Poet Timo Brunke beginnt mit einem poetischen Kommentar.
Geschichte ist ein Monster, wie die Schule. Zunächst Geschichte. Die ist ein Monster. Ist doch so. Schau, alles hat Vergangenheit. Alles kommt von irgendwoher. Und vor lauter Verstrickungen gibt es dann kein Jetzt mehr. Und was mich gegenwärtig umgibt... Und erst wenn ich's blicke, das alles ist geworden, es war nicht und ist durch Kämpfe und Physik geworden, was es jetzt ist, durchläuft es mich, überrieselt es mich. Und was da nicht alles wurde, war und geworden ist, schlag den Atlas der Geschichte auf und missbrauche ihn als Daumenkino. Das Panorama des Weltgeists plumpst auf die Geschichts-Aldi-Palette, all die Bankette und das Blut, all die drohgebärden Debatten und den Druck, all die Fußtritte, Fensterstürze, Pfeile und Düsenflieger, all die Galgen und Gewissensbisse, all die Hebertisten und die Hungersnöte, all die Kronen, Kutschen, Köpfe, Körper und die kleinen gallischen Dörfer, all die Kniefälle, Kerker, Chaosse und Chaoten, all die Kirchen, Ketzer, Künste und klimatischen Veränderungen, all die Liebesdienste, der Lärm, die Lächerlichkeiten, die Linientreue, all die Masken, Missverständnisse und Marschrouten, all die Morde, der Mist und die Massen, all die Gerechtigkeiten, gerechten Rächer und die offenen Rechnungen, all die Streiche und die Scharfrichter, all den Terror, die Taifune und die Tugenden, all die Verträge, Vermaledeiungen, Vorlieben, das Versagen und Verzeihen, all die Wanderungen, die Wellen und das Wiederkehren, die Zepter und die Zufälle. Geschichte ist ein Ungeheuer. Was willst du da machen als ein einzelner Mensch? Und wie soll dieser Text dich, Geschichte, fassen? Sag mir, Leute, wie? Break, Geschichte ist ein Monster, wie die Schule jetzt zu ihr. Sie ist ein Teilmonster, ist doch so. Schau, sie hat ihren Anteil an der allgemeinen Vergangenheit, an dem alles kommt von irgendwoher. Anteil an den Verstrickungen, an den Kämpfen und der Physik. Guck dir nur an, die Schul-Aldi-Systempalette DIN A, deine vier. All die Anforderungen, Raster und Portfolios, all die Noten, Konferenzen und Vorlieben, all die Chancen, Vorgaben und Klausuren, all die Pflichtlektüren und Vokabeln, all die Schulgeschichten und die Geschichte der Schule. Und dann nähert sich plötzlich die Gegenwart, das Abi naht, die Prüfung Deutsch und ein altes geschichtliches Theaterstück. Dantons Tod übt systematisch Zwang auf mich aus. Ein Drama über die Manipulation der Massen manipuliert mein Leben, denn mein Gewissen plagt mich. Ich habe das Drama nicht gelesen, das Meisterwerk mit Sternchen. Nicht mal das Heftchen habe ich mir gekauft. Jetzt muss ich es büßen. Das ist Geschichte. Ein Handeln schafft Folgen, die Folgen nach. Und schon bin ich wieder drüber rausgeschossen. Passt alles nicht mehr in einen Text. Bitte, John von Düffel, Anja Brockert, geratet für uns in ein Gespräch. Haltet diese Geschichte hier an. Bitte, plaudern Sie. Jetzt.
Vielen Dank, Timo Brunke, und herzlich willkommen, John.
Ja,
schön,
Abend.
Dass du da bist, um mit uns über Dantons Tod zu sprechen. Wir müssen erstmal ein kleines Geheimnis lüften. Wir duzen uns. Wir duzen uns, weil wir auf dem gleichen Gymnasium waren in Oldenburg. Wir hatten die gleiche Deutschlehrerin. Wir haben ein Jahr nacheinander Abitur gemacht und seither haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, John, wie ist das? Findest du eigentlich, dass es notwendig ist, das ist so ein bisschen so eine Schleimer-Frage, muss ich gestehen, dass es notwendig ist, dass Schüler nicht nur Romane interpretieren und Lyrik, sondern auch Dramen?
Naja, das, was Theater vielleicht am besten vermitteln kann, wenn es gelingt, wenn es sein Publikum erreicht, ist, dass Texte leben. Und dass das Gefühl, was einen manchmal vielleicht beim Deutschunterricht beschleicht, dass das tote Materie ist, dieses Gefühl kann das Theater in ein Gegenteil verwandeln. Also das Gefühl, dass Texte wirklich mit einer Kraft, einer Energie aufgeladen sind und dass im glücklichen Fall, wenn ein Stück stark ist, wenn die Schauspieler diese Texte entfesseln können, dass dann die Kraft, die in den Texten abgespeichert ist, auch wirklich stattfindet, sich ereignet. Und ich fand Theater immer einen Ereignisraum. Es war ein Raum, wo für mich Texte wirklich angefangen haben, mich auch auf eine Weise zu erreichen oder auch zu erschüttern, dass ich also nach Aufführungen oftmals kaum irgendwas sagen konnte und sehr aufgerührt und aufgewühlt war. Und das Gefühl hatte ich allerdings im Deutschunterricht eher in den seltensten Fällen.
Okay, das ist hier natürlich ganz anders. Welche Beziehung hast du zum Werk von Georg Büchner?
Ja, also Georg Büchner hat insofern einen großen Stein im Brett bei fast allen Theatermachern, weil sein Stück Woyzeck von vielen als das beste Theaterstück der Welt gehandelt wird. Und Woyzeck ist in gewisser Weise genau das Gegenteil von Dantons Tod. Es ist ein Fragment, wo Dantons Tod fast ein komplettes Gemälde ist von einer Zeit, einer Krise, ist Woyzeck sozusagen ein Bruchstück. Und das Bruchstück setzt natürlich enorme Fantasien frei. Während das vollständige Gemälde, was Dantons Tod ist, einem eher Angst macht und so diese große Überforderung, die das Stück auch ausstrahlt. Und das ist bei Woyzeck anders. Das ist so ein Fragment, da versucht man, oh, da muss ich noch was dazu tun, damit es ganz wird. Und das ist etwas, was mich sehr früh angeregt hat. Und er ist ein Autor, der eine unverwechselbare Sprache hat, der ja sehr, sehr jung gestorben ist, mit 26, und trotzdem in dieser sehr kurzen Zeit seines Schaffens eigentlich neben Woyzeck und Dantons Tod noch Léonce und Léna geschrieben hat. Die Léonce-Figur hat sehr viel mit Danton zu tun, teilt auf eine sehr leichte, spielerische Weise eigentlich seine Lebensmüdigkeit über weite Strecken und ist aber eine Komödienfigur und hat gleichzeitig sehr viel von der merkwürdigen Traurigkeit und Gelangweiltheit von Danton. Und insofern sind ihm in der kurzen Zeit drei völlig unterschiedliche Stücke gelungen. Und das sind schon Meilensteine.
Wenn du jetzt als Dramaturg arbeitest, was bedeutet das genau? Vielleicht können wir erst einmal fragen, wer weiß eigentlich genau, was ein Schauspieldramaturg macht?
Einige. Also mehr als einer. Zwei, drei.
John, kannst du uns mal eine Arbeitsplatzbeschreibung geben?
Also zunächst mal, was ein Dramaturg wirklich macht. Ja. Wirklich, bleibt sein Geheimnis. Es ist ein Beruf, den man sozusagen auch durch sich selber ein bisschen füllt. Es gibt sehr unterschiedliche Typen, Charaktere von Dramaturgen. Es gibt die Dramaturgen, die sich als Produktionsdramaturgen verstehen und sehr, sehr nah am künstlerischen Prozess sind. Das heißt, die Arbeit des Regisseurs begleiten wie eine Art Beifahrer, denjenigen begleitet, der am Steuer sitzt. Also der Dramaturg hält die Karte und sagt, hey, du wolltest doch links abbiegen und jetzt bist du rechts abgebogen. Dann sagt der Regisseur, ja, aber links scheint mir jetzt irgendwie gerade besser. Und der Dramaturg hat gewissermaßen bei der Konzeption ein gewisses Wort mitzureden. Dann ist meistens die Strichfassung eine seiner Aufgaben. Kaum ein Stück, was heute auf die Bühne kommt, kommt ungestrichen, also ohne Kürzungen auf die Bühne. Und die Striche werden meistens vom Dramaturgen in Absprache mit dem Regisseur gemacht. Es gibt aber auch noch einen ganz anderen organisatorischen Bereich, das würde jetzt zu weit führen, aber es hat damit zu tun, dass damit Leitungsaufgaben verbunden sind, sprich man redet sehr viel über Besetzung, über die Programmatik des Hauses insgesamt, über die Ausrichtung des Spielplans und man muss natürlich auch sehr viel organisieren. Das Schönste allerdings, warum ich den Beruf mache, ist die Nähe zur künstlerischen Arbeit, also das auf der Probe sein, mit den Schauspielern, mit dem Regisseur darum ringen, was der Kern eines Stückes ist. Und es gibt einen alten Satz, an den ich mich manchmal erinnere, das ist, der Dramaturg liest das Drama durch. Also er ist derjenige, der irgendwo das ganze Stück kennt und auch das Ganze sehen soll. Und das versucht man natürlich dann an den Proben auch zu behaupten, weil natürlich jeder auch erstmal in dem Prozess des Probens sich sieht, seine Rolle sieht, seine Aufgabe sieht. Und als Dramaturg versucht man das immer wieder zusammenzuführen.
Das heißt aber, du bist im Grunde auch so ein bisschen was wie so ein literaturwissenschaftlicher Berater. Also du kennst den Text, du kennst sozusagen seine Bedeutung in der Zeit und so weiter.
Ja, genau. Also man muss manchmal so Fragen beantworten. Ne? Also wieso hat er das geschrieben oder in welchem Kontext steht das? Man muss Materialmappen manchmal machen. In der Tat ist es allerdings so, dass diese Rolle des literarischen Gewissens oder der literarischen Beratung immer weniger wird. Also es ist tatsächlich so, dass der Zugriff auf Texte ungeduldiger wird. Man versucht viel schneller und viel direkter an das zu kommen, was in dem Text so uns heute angeht. Und die Frage stellt Theater eigentlich immer, was geht der Text mich heute an? Und insofern ist es eben keine historische oder germanistische Betrachtungsweise, die ein Text auf dem Theater erfährt, sondern tatsächlich die Frage, die eigentlich auch jeder Leser beim Lesen hat, was sagt mir dieser Text eigentlich? Wo erreicht er mich? Wo berührt er mich? Wo verstört er mich? Und diesen Fragen geht man eigentlich zusammen mit dem Regisseur, den Schauspielern nach. Und da hat der Dramaturg vielleicht ein bisschen mehr gelesen, ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Aber im Grunde geht es darum, an das Erschütterungspotenzial des Stückes heranzukommen.
Dann machen wir jetzt mal eine Szene. Also ihr seid in der Chefetage des Deutschen Theaters. Ihr sitzt zusammen, ihr überlegt euch den Spielplan fürs nächste Jahr. Und du sagst, Leute, Dantons Tod, das muss es sein. Das müssen wir auf die Bühne bringen. Und dann sagen die alle so, ja, mhm, und warum? Und dann lieferst du gute Gründe. Welche könnten das sein?
Ja, also es ist ein Stück, was in gewisser Weise in einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Kontext das Phänomen Terror untersucht, das Phänomen einer Revolution, eines Aufstandes, der sich radikalisiert und in dieser Radikalität immer extremer wird, immer fanatischer, wenn man so möchte, wird. Dieser Fanatismus fordert viele Opfer. Im Zuge der Französischen Revolution sind geschätzt 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Das sind nicht wenige. Und insofern ist es natürlich etwas, wo man sagen würde, da kann man dem Stück auch auf eine besondere Art und Weise nachgehen und das als Blick, als Aspekt anlegen. Tatsächlich würde aber diese Argumentation, wenn ich sie jetzt in der Leitungssitzung abspulen würde, nur dann wirklich was fruchten, wenn ich jemand auf der Regieseite zum Beispiel dafür begeistern kann, wenn ich sagen kann, und dafür steht mir dieser Regisseur oder mit dieser Regisseurin zusammen möchte ich das machen und die will das auch. Also man ist nie alleine im Theater.
Du hast zwei Sachen gesagt, wo ich gerne einhaken würde. Das eine ist das Thema Überforderung. Also du kannst verstehen, dass Schülerinnen und Schüler von dem Text überfordert sind und vielleicht auch ein Theaterpublikum.
In jedem Fall. Also jedes Stück ist natürlich eine Art Dialog mit seinem Stoff. Und in diesem Fall hat sich Georg Büchner ja einen historischen Stoff ausgewählt, die Französische Revolution, die ja an sich schon ein ganz komplexes Phänomen ist. Also allein das würde zwei Leistungskurse an Geschichte füllen.
Ja, so ist
und
es.
Diese Französische Revolution muss man erstmal zumindest in ihren Eckpfeilern und Koordinaten einigermaßen kennen. Und diese sehr aufgeregte, hektische, sich rasant verändernde Zeit halbwegs verstanden haben. Halbwegs verstanden haben. Das ist das eine. Dann kommt Büchner in seiner Zeit, vor März, wo er politischer Verfolgter ist, wo er so zwischen akademischen Würden und einer revolutionären Schriftstellerhaltung hin und her wechselt, wo er zu der Zeit, wo er Dantons Tod schreibt, eigentlich auch Geld für Flucht braucht, weil er durch seinen hessischen Landboten, durch seine pamphlethafte Schreiberei dort den Behörden aufgefallen ist und fliehen muss. Also er ist selbst in einer hochgefährlichen politischen Situation und diese Situation spiegelt sich in der Art und Weise, wie er sich mit der Französischen Revolution beschäftigt. Also viele Fragen von ihm sind Fragen des Stückes geworden. Und jetzt sind wir hier in unserer Zeit, die wir auch verstehen müssen.
180 Jahre später.
Und es sind also sozusagen drei Zeitebenen zu verstehen. Das ist sehr viel komplexer als bei fast jedem anderen Stück. Und gleichzeitig kann man nur sagen, eine Überforderung mit einem Stück oder Stoff, die ist eigentlich fast immer gegeben. Jedes Stück, jeder große Text, der es in den Kanon, ins Repertoire des Theaters geschafft hat, ist eine Überforderung. Keiner versteht Goethes Faust 1 und 2, auch nicht nur 1 oder 2. Man versteht das Werk sozusagen nie in Gänze, sondern man kann immer nur einen Aspekt daraus herausgreifen. Und vielleicht war es eine Idee der Zentralabitursplaner zu sagen, wir machen eine Art kleinen Überforderungs-Crashkurs und signalisieren, dass Überforderung nichts Schlimmes ist, sondern dass man gucken muss in der Überforderung, wie kriege ich das trotz allem produktiv? Wie finde ich den Zipfel, mit dem ich was anfangen kann? Wie finde ich die Schneise durch dieses sehr komplexe Gewirr von Text und Geschichte? Und kann ich das machen, dass bei der Überforderung nicht die Angst übrig bleibt, sondern so eine Art Instinkt? Was interessiert mich daran und was kann ich daraus greifen?
Ja, das müssten wir im Grunde mit den Schülern besprechen, ob das geklappt hat. Der zweite Punkt ist interessant. Also du hast jetzt gesagt, du würdest versuchen, eine Linie zu ziehen, jetzt im Grunde zu den Entwicklungen, die wir durch diesen IS-Staat haben. Ich frage jetzt mal ganz platt, heißt das, du würdest jetzt Robespierre in IS-Klamotten stecken?
Nein, ich denke, das Thema Aktualisierung, was du ansprichst, also dass man sagt, Gleichsetzung, das, was damals war, ist wie heute, das läuft immer auf eine gewisse Plattitüde hinaus. Genau. Also das heißt, dann sagt man, dann ist kein Erkenntniswert darin. Wenn ich sage, damals ist genauso wie das heute, dann springt ja sozusagen kein Mehrwert heraus an Erkenntnis. Das Interessante ist, dass das Stück ja das Thema Terror auf eine andere Art und Weise spiegelt, als es uns die Medien jetzt spiegeln. Man kann der Argumentation von Robespierre über gewisse Strecken folgen und begreift vielleicht auch, obwohl es einem erstmal eine unsympathische Position erscheint, vielleicht begreift man auch, dass natürlich gewisse Veränderungen nur durchsetzbar sind, wenn man mit dem Schrecken arbeitet. Und das ist erstmal ein Gedanke, an den man sich ungern gewöhnt und wo man auch sagen muss, man muss einen gewissen Positionswechsel innerlich vollziehen, um diesen Gedanken denken zu können. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass die große Müdigkeit und Erschöpfung bei den sogenannten Gemäßigten, man sieht, wie eine Revolution stecken bleibt, wie ein Anführer der Revolution wie Danton eine große Glaubenskrise erleidet und eigentlich diese Revolution nicht mehr weitertreibt und sich davon schon verabschiedet hat und keinen Sinn mehr darin sieht, keinen Sinn mehr sieht in politischem Handeln. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, ja, welcher Position ergebe ich mich eigentlich? Glaube ich, dass ich mit Terror eine Entwicklung weitertreiben kann oder glaube ich an die Resignation, die bei Danton zu spüren ist? Und beide Positionen sind gleichermaßen ungangbar. Also man kann sie nicht auf Dauer einnehmen, wenn man leben will. Und insofern stellt das Stück natürlich ganz elementare Fragen.
Wie würde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Inszenierung machen würdest oder begleiten würdest, wie würdest du die Bühne gestalten? Ja, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Also dieses Stück wurde historisch gespielt. Es wurde, glaube ich, in Mannheim gespielt mit Elementen einer Castingshow, wo dann Robespierre und Danton wie Kandidaten sozusagen gegeneinander antreten. Wie wäre es für dich? Also was hast du für eine Vorstellung jetzt davon?
Also ich würde zunächst mal überlegen, wie man tatsächlich mit der Sprache umgeht. Tatsächlich ist es ja so, dass das Stück in einem ganz großen Maße nicht nur Büchner-Sprache ist, sondern auch die Sprache der Quellen. Ich glaube, Literaturwissenschaftler haben das errechnet, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, da spricht jetzt der Dramaturg. Ein Sechstel des Textes kommt aus Originalquellen, ist also von Büchner gewissermaßen nur übersetzt oder übertragen, adaptiert worden und montiert worden. Das heißt also, die Sprache spielt für Büchner offenbar auch eine große Rolle in der Beschäftigung mit diesem Thema Französische Revolution. Und wenn man sagt, er hat diese Sprache untersucht, dann kann man sagen, es ist eine Untersuchung von politischer Rhetorik. Und in dem Stück geht es aus meiner Sicht sehr, sehr viel um die sogenannte Definitionsmacht. Fast jeder Satz will wie eine Definition sein. Also es ist ganz oft, ist gleich, wird gesagt. Also jemand, der stehen bleibt, ist so schlimm wie jemand, der mich am Weitergehen hindert. Es sind so sehr, sehr viele Gleichsetzungen und Gleichungen in dem Text. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Definitionsmacht, die von Robespierre angestrebt wird. Es gibt aber auch eine Definitionsmacht, die von Danton angestrebt wird. Und die Sprache soll vorschreiben, was ist. Es gibt eigentlich kaum Sachverhalte. Es gibt eigentlich nur die Sprache, die sagt, was jetzt gerade ist. Und insofern ist das Interessante, dass die Diktatur des Schreckens, die wir dort sehen, gleichzeitig eine Diktatur der Sprache ist. Jeder Satz will ein Diktat sein. Jeder Satz will die Wirklichkeit diktieren und will auch sagen, wie es weitergeht. Und ich glaube, diese Sprachuntersuchung sollte im Zentrum einer Aufführung stehen. Und meine Erfahrungen auch mit dem Stück sind, dass wenn man es auf der Bühne sieht, man kann nicht mit der Sprache so spielen, wie man mit Sprache in anderen Stücken spielen kann, mit Shakespeare-Stücken beispielsweise. Die Sprache verlangt eine extreme Konzentration. Und insofern würde ich nach einer Lösung suchen, ich habe sie nicht parat, aber ich würde nach einer Lösung suchen, diese Sprache auf der Bühne zu untersuchen und vor allen Dingen ihren Manipulationsgehalt. Also dass eigentlich mit der Sprache, deswegen will sie Diktat sein, Massen manipuliert werden. Und insofern ist es eine große Studie politischer Rhetorik.
Büchners Stück spielt 1793-94. Die Revolution hat sich radikalisiert. Unter Robespierre ist eine Terrorherrschaft entstanden. Sein Gegenspieler Danton fordert Mäßigung und will weiteres Morden verhindern. In einer zentralen Szene am Ende des ersten Aktes führen die beiden ein Streitgespräch. Darin wirft Danton Robespierre unter anderem vor, dass die Tugend und Moral, mit der er die Ideen der Revolution verfolgt, eigentlich nur sein Privatvergnügen seien. Und Robespierre sieht in Danton einen Verräter, der beseitigt werden muss. Stefan Moos und Aaron Keleta vom Theaterhaus Stuttgart lesen einen Auszug. Robespierre spricht zuerst.
Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Seine Absicht tut nichts zur Sache. Wer verhindert, mich zu verteidigen, tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe.
Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge.
Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution nur zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden. Die Tugend muss durch den Schrecken herrschen.
Ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend, Robespierre, du hast kein Geld genommen, du hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlafen, du hast immer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre, du bist empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andere schlechter zu finden als mich selbst. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise heimlich sagte, du lügst? Du lügst.
Mein Gewissen ist rein.
Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem sich ein Affe quält. Jeder putzt sich, wie er kann, und geht auf seine eigene Art, auf seinen Spaß dabei aus. Das ist der Mühe wert, sich darüber in den Haaren zu liegen. Jeder mag sich wehren, wenn ein anderer ihm den Spaß verdirbt. Hast du das Recht, aus der Guillotine einen Waschzuber für die unreine Wäsche anderer Leute und aus ihren abgeschlagenen Köpfen Fleckkugeln für ihre schmutzigen Kleider zu machen, weil du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? Ja, du kannst dich wehren, wenn sie draufspucken oder Löcher hineinreißen. Aber was geht es dich an, solange sie dich in Ruhe lassen? Wenn sie sich nicht genieren, so herumzugehen, hast du deswegen das Recht, sie ins Grabloch zu sperren? Bist du der Polizeisoldat des Himmels? Und kannst du es nicht ebenso gut mit ansehen als dein lieber Herrgott? So halte dir dein Schnupftuch vor die Augen.
Du leugnest die Tugend.
Oh ja, und das Laster. Es gibt nur Epikureer, und zwar grobe und feine. Christus war der Feinste. Das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen den Menschen herausbringen kann. Jeder handelt seiner Natur gemäß, das heißt, er tut, was ihm wohltut. Nicht wahr, Unbestechlicher? Es ist grausam, dir die Absätze so von den Schuhen zu treten.
Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrat.
Du darfst es nicht proskribieren, ums Himmels Willen nicht. Das wäre undankbar. Du bist ihm zu viel schuldig, durch den Kontrast nämlich. Übrigens, um bei deinen Begriffen zu bleiben, unsere Streiche müssen der Republik nützlich sein. Man darf nicht die Unschuldigen mit den Schuldigen treffen.
Wer sagt dir denn, dass ein Unschuldiger getroffen worden sei?
Ach, es starb kein Unschuldiger.
Ja, geh nur. Er will die Rosse der Revolution am Bordell halten machen, wie ein Kutscher seine dressierten Gäule. Sie werden die Kraft haben, ihn zum Revolutionsplatz zu schleifen. Mir die Absätze von den Schuhen treten, um bei deinen Begriffen zu bleiben. Halt, halt, ist's das eigentlich? Sie werden sagen, seine gigantische Gestalt hätte zu viel Schatten auf mich geworfen. Ich hätte ihn deswegen aus der Sonne gehen heißen. Und wenn Sie recht hätten? Ist's denn so notwendig? Ja. Ja, die Republik. Er muss weg. Es ist lächerlich, wie meine Gedanken einander beaufsichtigen. Er muss weg. Wer in einer Masse, die vorwärts drängt, stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als trät er ihr entgegen. Er wird zertreten. Wir werden das Schiff der Revolution nicht auf den seichten Berechnungen und den Schlammbänken dieser Leute stranden lassen. Wir müssen die Hand abhauen, die es zu halten wagt. Und wenn er es mit den Zähnen packte, weg mit einer Gesellschaft, die der toten Aristokratie die Kleider ausgezogen und ihren Aussatz geerbt hat. Keine Tugend. Die Tugend, ein Absatz meiner Schuhe bei meinen Begriffen. Wie das immer wieder kommt.
John, dieser Dialog ist zentral in dem Stück, weil er die Positionen der beiden so verdeutlicht. Wie interpretierst du diesen Dialog? Was wirft Danton Robespierre eigentlich genau vor?
Ja, zunächst mal, es ist tatsächlich eine zentrale Szene, weil die beiden Antagonisten, die großen Positionen treffen aufeinander. Und insofern muss man natürlich da jedem Wort genau lauschen. Ich fange mal vielleicht am Ende an, weil sich natürlich die Frage stellt, wer gewinnt diese Situation? Wer siegt in dieser Szene? Und wenn zwei sozusagen Giganten in diesem großen Spiel, wer führt die Revolution weiter, aufeinandertreffen, fragt sich eben, wer geht aus dieser Situation als Sieger hervor? Und man sieht gewissermaßen in diesem Monolog von Robespierre am Schluss der Szene, dass Danton einige wichtige Treffer gelandet hat. Er hat ihn in gewisser Weise verunsichert. Er denkt darüber nach, ob er sich was einredet, sich was vormacht. Und diese Angst von ihm, die sozusagen zurückbleibt, also diese Verunsicherung seiner Position, die übrig bleibt, ist insofern spannend, weil darin zwei Faktoren auftreten. Einmal kann ich mir trauen. Ist das, was ich mir an Tugend gegeben habe, an Disziplin, an Ordnung, ist das wirklich eine Ordnung oder handle ich eigentlich, weil ich Danton weghaben will, weil er mich verdunkelt? Und zu dieser Besorgnis, ob der eigenen Integrität, kommt die Besorgnis, wie sieht das die öffentliche Meinung? Sie werden sagen, er hat mich verdunkelt und ich habe ihn deswegen aus der Sonne gehen heißen. Heißt nichts anderes, er macht sich auch noch Sorgen darum, wie stehe ich vor der öffentlichen Meinung da? Und diese öffentliche Meinung ist ein wichtiger Faktor, natürlich für einen Politiker wie Robespierre, für jemanden, der mit dem Volk ja herrschen muss und auch nur durch das Volk sozusagen in dieser Position bleiben kann. Also es ist eine doppelte Erschütterung, die er von sich trägt. Er fragt sich auch, wie stark ist dieser Danton und wird er mich nicht ewig überschatten? Also insofern hat man das Gefühl, die Erschütterung, die Danton auslöst bei Robespierre, lässt ihn erstmal wie ein Sieger dieser Szene erscheinen. Er macht mehr Punkte in diesem Ringkampf, wenn man so möchte. Gleichzeitig bleibt Robespierre gefährlich. Das Stück geht weiter. Und er redet sich am Ende des Monologs ein, Danton muss weg. Das heißt, ein Handlungsbeschluss, eine Initiative steht, er will ihn beseitigen. Dieser Monolog bleibt nicht ohne Folgen. Interessant ist auch der Punkt, wann Büchner den Abgang von Danton setzt. Er setzt ihn an der Stelle, wo es um die unschuldigen Opfer geht, wo er sagt, es kam kein Unschuldiger ums Leben, es wurde kein Unschuldiger geopfert. Und in dem Moment geht Danton. Und er, der jetzt erstmal als sicherer Sieger dieser Szene ausgesehen hat, geht an einen Punkt, wo vielleicht sein größter Schmerzpunkt, seine größte Verwundung, seine Wunde ist, sein Trauma. Denn historisch gesehen hat Danton die sogenannten Septembermorde passieren lassen. Er war zu der Zeit Justizminister. Und Sie müssen sich vorstellen, man ist Justizminister und lässt sozusagen ein Massaker zu an ganz, ganz vielen Unschuldigen. Natürlich an einigen, die aus politischer Sicht vielleicht es verdient hätten, in Anführungsstrichen. Aber es kommen viele Unschuldige ums Leben. Und was Danton nicht sagt, dass er an dem Tod dieser Unschuldigen mitschuld ist. Das heißt, wir begegnen eigentlich dem Punkt bei Danton, wo er vielleicht die dunkelste Seite von ihm drin steckt, nämlich seiner Schuld, von der er sehr wenig spricht, aber die ihn doch diese Szene verlassen lässt. Und insofern erleben wir auch da einen ganz wichtigen Punkt. Ansonsten ist es so, dass Danton mit einer ziemlichen Überlegenheit auftrumpft in dieser Szene und in diesem Spiel Welche Rhetorik gewinnt? Das ist ja ein rhetorischer Machtkampf. Scheint Danton sozusagen erstmal die Oberhand zu behalten. Aber wie gesagt, die Handlungsmacht liegt mehr auf Seiten von Robespierre. Das, die Schlacht der Worte scheint Danton erstmal zu gewinnen, aber die Handlungsmacht, die Konsequenzen aus dieser Szene, die kehren sich eigentlich gegen ihn.
Würdest du denn Danton, was ja sehr häufig passiert, als Sympathieträger inszenieren?
Also ich denke, dass Büchner der Figur Danton, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, die größte Sympathie entgegenbringt. Er zeichnet ihn auch als den komplettesten Charakter. Also Danton hat viele, viele Merkmale. Er ist Lebemann, er ist jemand, der mit den Frauen umgeht, er ist jemand, der das Leben offenbar auch zu bejahen scheint, der viele Freunde um sich hat, der tolle Gedanken denkt und der in dieser Auseinandersetzung mit Robespierre einfach der komplettere Mensch zu sein scheint, während Robespierre sozusagen der hohlwangige und asketische Tugendbold ist. Das ist natürlich keine besonders starke Sympathieposition. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Büchner ist klug genug, um Danton auch immer wieder Unrecht zu geben. Zum Beispiel sein großes Argument in dieser Szene ist das, ich sag jetzt mal, epikureische System. Dass er sagt, letztlich handelt jeder aus einer Form von Genusssucht oder zu seinem eigenen Wohl. Und er stellt damit eine Art Egoismus ins Zentrum. Er etabliert ein Wertesystem, in dem man sagen kann, jeder handelt seiner Natur gemäß. Wenn deine Natur der Verzicht ist, dann viel Spaß beim Verzichten. Meine Natur ist das mich ausleben, also lebe ich mich aus. Damit negiert er aber auch die Moral. Damit negiert er aber auch, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich bestechen lasse. Er stellt die Unbestechlichkeit von Robespierre als eine Art gouvernantenhafte Attitüde dar, während er tatsächlich, das muss man auch so hart sagen, korrupt ist. Er lässt sich auch kaufen. Er genießt die Privilegien.
Das wird ihm später zum Verhängnis.
Und man kann also aus dem ganzen Material, was Büchner für dieses Stück aufgefahren hat, auch ein negatives Danton-Bild herauslesen. Und das will ich damit sagen, so schwarz-weiß-malerisch an das Stück ranzugehen, wäre sicherlich ein Fehler. Danton ist auch eine Figur mit Schattenseiten. Nicht nur seine lange Handlungsunfähigkeit, seine Passivität, seine Lebensmüdigkeit, die anderen ja auch gefährlich wird, ist eine Schattenseite, sondern eben auch die Schuld und die Verfehlung.
Und wie ist es mit Robespierre? Kannst du dem Sympathien entgegenbringen auch irgendwie?
Ich glaube, Robespierre ist eine Figur, die man als Schauspieler auf ganz besondere Art und Weise verteidigen muss. Und diese Figur kann man auch, glaube ich, nur von innen verteidigen, indem man diese Figur nicht preisgibt der Karikatur, zu der sie sich anbietet. Also man denkt immer, heutzutage, wenn man unsere westlichen Zeitungen aufschlägt, es ist ganz leicht, in ein paar Strichen eine Robespierre-Karikatur anzufertigen. Und genau darum würde es eben auf dem Theater gehen, diesem Robespierre in gewisser Weise eine Berechtigung zu geben und damit aus diesem Kampf der beiden auch einen Kampf von zwei gleich Starken zu machen. Und ich finde, er hat in manchen Punkten auch recht, denn ich finde, wir sehen ja ihm in diesem Zweifelmonolog auch in einer Stunde der Ehrlichkeit zu. Und ich weiß nicht, ob es so viele Stellen gibt, in denen Danton so ehrlich mit sich ist wie Robespierre, der sich allerdings am Ende des Monologs ja ein bisschen wieder für die Lüge zu entscheiden scheint.
Ich meine, Robespierre hat ja auch Ideale.
In der Tat. Und er ist natürlich auch jemand, der diese Ideale auf eine konsequente Art und Weise lebt. Also er verzichtet ja wirklich. Anders als Danton, der auch aus einfachen Verhältnissen kommt und sich dann wie ein Adeliger letztlich benimmt und auch die Privilegien von Adeligen genießt, ist er jemand, der bei seiner Armut bleibt, der dieselben Klamotten jeden Tag anzieht, der sozusagen wie ein Söldner in eigener Sache, ein Söldner des Volkes immer wieder antritt. Insofern ist er also eigentlich jemand, von dem man heute sagen würde, dieser Politiker gehört zu der unbestechlichen Sorte und Unbestechlichkeit ist ja nicht unbedingt ein Manko.
Wie würdest du die beiden auf der Bühne positionieren? Also die waren mal Freunde und Weggefährten. Die könnten sich jetzt im Grunde so in ein freundschaftliches Gespräch verwickeln aus der Reihe. Sag mal, was ist eigentlich aus dir geworden? Oder aber stellst du sie irgendwie den einen hierhin und den anderen dahin und die brüllen sich an?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, was man ja auch merkt, der Text verlangt ein solches Maß an Aufmerksamkeit, an Fokus, dass es unheimlich schwer ist, eine Situation gewissermaßen über den Text zu stellen und zu sagen, also jetzt so ich sag jetzt mal bewusst schlechte Einfälle, die beiden sitzen in der Sauna, ja, unterhalten sich da. Das würde nicht funktionieren. Im Prinzip ist fast auch in diesem Dialog jeder Satz wie eine Rede. Und das Phänomen der großen Rede, der Volksrede sozusagen, der manipulativen, fast demagogischen Sprache, dieses Phänomen ist auch in den Dialog eingewandert. Es ist kein normaler Dialog, sondern sie reden eigentlich, wenn sie untereinander reden, schon fast immer wie vom Nationalkonvent. Ja? Das heißt, die politische Rhetorik ist in jeden Dialog eingewandert. Und ich glaube, man kann nur sagen, Plenarsaal voll, Plenarsaal leer. Aber es gibt nicht wirklich eine private Situation. Es gibt nicht wirklich, also vielleicht zwischen Danton und den Frauen gibt es private Situationen. Auch da spricht er eigentlich ein bisschen kalendermäßig. Aber in dieser Situation ist es so, dass eigentlich die beiden schon mal proben. Sie proben den Machtkampf vor dem Tribunal. Und das wäre vielleicht der erste Ansatz, mit dem ich arbeiten würde, dass man nicht sagt, treffe ich mich zufällig mit dem im Boudoir oder ich sitze mit ihm in der Sauna oder ich komme zu ihm ins Büro, sondern ich würde sagen, es ist eine Probe. Es ist, also das wäre so mein Untersuchungsansatz, es ist die Probe, dass man schaut, wer gewinnt den Kampf. Und es ist eine Art Probekampf. Und den Probekampf gewinnt erstmal Danton allerdings zu seinem eigenen Nachteil.
Jetzt heißt ja dieses Stück, darauf hat der Büchner-Biograf Hermann Kurzke aufmerksam gemacht, auch in unserer Sendung in SWR 2 Wissen, dieses Stück heißt nicht Danton und Robespierre, sondern es heißt Dantons Tod. Das heißt, der Tod spielt natürlich, wie übrigens auch in den anderen Sternchen-Themenbüchern, in dem Roman Agnes und beim Homo Faber, eine zentrale Rolle. Würdest du sagen, Dantons Entwicklung ist sozusagen im Angesicht des Todes, entwickelt er sich? Also macht er eine Persönlichkeitsentwicklung durch oder wie siehst du das?
Die interessante Frage ist ja, wann beginnt das Sterben von Danton? Und im Prinzip ist das Stück so gebaut, er ist ein passiver Held in einer hochgradigen Gefahrensituation. Also die Situation ist dramatisch. Er selber aber handelt kaum dramatisch. Er lässt sich von seinem Umfeld bitten, Danton, du musst unbedingt reden, du musst das Wort ergreifen, du musst dich stellen. Oder Danton, du musst fliehen, du musst weg hier. Die anderen machen den Alarm. Er selber bleibt passiv. Und insofern wird das Drama durch die anderen gespielt. Er selber bleibt ganz, ganz lange untätig und ist ein Held sozusagen der Passivität oder des Unterlassens. Und es gibt dann sozusagen den einzigen Punkt, wo er tätig wird. Das ist dann in dem Moment, wo er angeklagt wird und sich wehren muss gegen verleumderische Vorwürfe. Dort ergreift er dann sozusagen das Wort und hält eine Rede. Und worüber redet er? Er redet nicht darüber, was er macht, sondern er redet über seine Vergangenheit. Er redet darüber, wer er gewesen ist. Das heißt, er sagt, ich war derjenige, der die Revolution in den Gang gebracht hat. Ich habe die Könige hinrichten lassen. Das habe ich gemacht. Aber er spricht von sich in der Vergangenheit. Das heißt, wer ist er eigentlich jetzt? Woran glaubt er jetzt eigentlich noch? Ist er überhaupt noch da? Gibt es ihn überhaupt noch? Und wir erleben eigentlich jemanden, der sich in gewisser Weise überlebt hat. Das heißt, das Sterben von Danton hat eigentlich schon eingesetzt. Dantons Tod hat schon im ersten Akt aus meiner Sicht begonnen. Und es gibt sozusagen eine Todeszuckung. Mehr ist das nicht, diese große Rede, die er hält. Das ist nicht streng genommen ein Monolog, weil es gibt Einsprüche sozusagen aus der Versammlung. Aber letztlich ist es eine große Rede, die er hält. Aber er ist eigentlich von der ersten Szene an jemand, der mit dem Tod kokettiert, wie es auch im Text heißt, und der sich im Sterben übt und der das Sterben schon etwas vorschmeckt. Und das ist natürlich im Zentrum eines so aufgeregten Geschichtsmoments eine ganz große Unwucht, wenn man so möchte, eine ganz große Gegenhaltung, weil alle sind hektisch, alle sind ums Leben und um die Angst bekümmert und die Vokabeln Arbeit und Mühe und wir müssen handeln, der Handlungsdruck ist enorm und er handelt nicht. Und insofern hat Büchner eigentlich mit dem maximalen Kontrast gearbeitet, mit einem Moment höchster geschichtlicher Aktivität und Eruption und einer ganz, ganz passiven Figur, die eigentlich an den Tod denkt, an Sterben denkt.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Sprache kommen, weil wir das vorhin schon etwas touchiert hatten. Würdest du eigentlich diese ganzen Verweise auf die Hébertisten, auf Girondisten, das Wort kann ich immer nicht aussprechen, Septembriseurs und Dezimvirren und so weiter, würdest du das eigentlich streichen? Würdest du das umbenennen? Würdest du das drin lassen?
Ja, man muss sich ja im Prinzip klar machen, dass für die Zeitgenossen von Büchner die Französische Revolution ein Bezugspunkt war, etwa wie für uns der Zweite Weltkrieg. Es war eine Zeit, mit der man sich beschäftigt hat, vor allen Dingen, weil in Frankreich etwas stattgefunden hat, was in ganz Europa noch nicht stattgefunden hat, nämlich eine Revolution. Und es war sozusagen der erste Moment, wo in der aller unmittelbarsten Nachbarschaft zu Deutschland etwas passiert ist, dass Könige gestürzt wurden, während in Deutschland noch so die kleine Staaterei herrschte und die Fürstentümer alle intakt zu sein schienen und Büchner natürlich mit seinen Gefährten versucht hat, eine Art politische Veränderung herbeizuführen und gesellschaftlich wirksam zu werden. Und diese gesellschaftliche Wirksamkeit war ihm versperrt. Und deswegen haben alle nach Frankreich geguckt, einige mit Angst, andere mit Zweifeln, aber einige auch mit Hoffnung, weil sie dachten, vielleicht geht so Revolution.
Schülerinnen und Schüler tun sich mit der Sprache insgesamt natürlich schwer. Eine Lehrerin hat mir erzählt, man muss selbst diese Sexsprache, diese etwas deftigen Passagen rückübersetzen und dann alle so, hoho, echt, das hat er gesagt. Meinst du, dass man die Sprache für die Bühne nicht doch ein bisschen an unsere Zeit anpassen muss? Oder sagst du, nein, das geht überhaupt nicht, Büchner ist Büchner?
Ja, ich glaube, dass das Besondere, was Büchner damit getan hat, es gab ja sozusagen auch eine Zensur zu der Zeit, wo er geschrieben hat, und die erste Fassung, das wissen Sie wahrscheinlich alle, war ja auch eine, in der diese anstößigen Stellen alle wegzensiert waren oder überschrieben waren, gewissermaßen weggemalt. Und ich glaube, eine ähnliche Wirkung wird man mit dem Text heute nicht mehr erzeugen können. Also die Revolution, die das Stück selber ausgelöst hat, dass auf einmal Dinge auf der Bühne stattgefunden haben, die sonst auf der Bühne nicht stattfinden, nämlich dass das Volk diesen Raum kriegt, dass die Sexualität der Eros diesen Raum kriegt und dass das alles auf der Bühne eines immerhin ja Fürstenhauses, wie es ja mal gedacht war, also ne, diejenigen, die in die Theater gehörten, das waren nicht die Städte, das waren die Fürsten. Also muss schon ziemlich optimistisch sein, um zu glauben, dass ein Fürst sagt, das finde ich gut, das machen wir bei uns im Theater, weil da geht's ja gegen die Könige, bin ich eigentlich selber, aber warum mal nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so denkt, ist relativ gering. Und trotzdem wird man das, was der Text da leistet, kaum übersetzen können in heutige Zeit. Und ich würde trotzdem sagen, jeder Satz, der nicht von Büchner sitzt, ist in diesem Stück, würde dermaßen auffallen und einen Missklang hervorrufen, dass ich glaube, man kann nur daran arbeiten, dass der Text auf der Bühne eine gewisse Transparenz erhält, durchsichtig wird, und er wird auf jeden Fall eine andere Wirkung haben. Man kann keine Wirkungsgleichheit mit dem Text zu der Zeit erreichen.
Die Theaterleute, du hast es vorhin selber schon gesagt, gehen ja vor Büchner immer in die Knie, ne? Weil der so wahnsinnig modern war für seine Zeit. Kannst du mal ein paar Sachen sagen, so zum Mitschreiben, was die Modernität ausmacht?
Er hat ja sozusagen dem Stück schon eine Poetik eingeschrieben, also eine Art Überlegung, wie Dichtkunst sein soll. Er hat eine Forderung gestellt nach wirklichen Menschen. Er hat die Marionettenhaftigkeit einer gewissen künstlerischen Tradition und das Künstliche sozusagen in Abrede gestellt und hat Natur, mehr Natur, natürliche Menschen gefordert. Das ist sozusagen übrigens fast immer ein Argumentationsmodus. Also wenn jemand sagt, das ist nur natürlich, sollten alle Warnlämpchen bei ihnen angehen, denn Natur wird oft missbraucht als Argumentationshilfe für demagogische Inhalte. Aber in dem Fall hat er gesagt, ich möchte komplette Menschen, ich möchte keine Marionetten, das steht so drin. Er hat gleichzeitig die Revolution begangen, Gestalten auf die Bühne zu bringen, die nach der Ständeklausel, wo es sozusagen nur hieß, tragödienfähig sind, die Allerobersten, die herrschende Klasse. Er hat sozusagen ein großes Panoptikum geschaffen von Menschen. Er hat eine ganze Welt versucht, auf die Bühne zu bringen. Und er hat natürlich eine Sprache kreiert, die bei aller Poesie auch eben die Sinnlichkeit, die Körperlichkeit nicht verleugnet. Er hat also sozusagen diesem Kunstbegriff der gehobenen Klassik etwas entgegengesetzt, was den vollständigen Menschen fordert. Und, das ist vielleicht der Hauptpunkt, er hat Theater als eine Art politisch-gesellschaftliche Aktion begriffen. Er hat begriffen, dass Theater dazu da ist, eine Relevanz zu entfalten gegenüber den Leuten und dass Theater auch Veränderung will. Und sei es eben nur in den Köpfen derer, die zuhören und zugucken.
Und ich finde ja, die Abiturkommission hat eine ganz kluge Auswahl getroffen. Auch natürlich, weil dieser Text so vielschichtig ist und weil man wunderbar unendlich viele Fragen auch im Vergleich zu Agnes und Homo Faber entwickeln kann. Also man könnte über die ganzen philosophischen Ansätze sprechen, über antike Christentum, über die Frauenfiguren, über die Kommunikation der Figuren im privaten Raum, im öffentlichen Raum. Ich würde ganz gern nochmal auf das Volk kommen. Welche Rolle spielen diese Volksszenen für dich? Also weil es auch um den öffentlichen Raum geht. Wir hatten vorhin schon gesagt, das Volk wird manipuliert durch Sprache. Das ist einerseits die Funktion. Warum sind diese Volksszenen sonst noch drin?
Also es ist ein blutrünstiges, ein wankelmütiges, ein schwankendes Volk. Und das ist für jemanden, der eine republikanische Gesinnung hat, der Demokrat eigentlich ist, natürlich ein großer Zweifel. Also welche Größe ist eigentlich dieses Volk und ist mit ihm Staat zu machen? Kann es wirklich verantwortungsvoll politischen Willen bilden? Und insofern ist es die Geschichte auch von Volksszenen, die eine manipulative Masse zeigen, die eine Massenpsychologie zeigen und wie sie funktioniert, die ein Volk natürlich zeigt in einem Zeitpunkt großer materieller Not, das muss man auch sagen. Der Hunger ist da und der Hunger wird aber nicht mit Nahrung gestillt, sondern mit Blut. Und das ist natürlich ein Moment, wo man als jemand, der republikanisch gesinnt ist, in große Gewissensnot geraten kann. Weil für wen tut man das alles? Für wen engagiert sich Büchner? Diese Frage wird er sich oft gestellt haben. Ja. Für wen kämpfe ich eigentlich, wenn diese Größe, für die ich kämpfe, eine so schwierige, gefährliche und manchmal auch zerstörerische ist?
Ich meine, das Volk wird hier in diesem Stück ganz eindeutig durch die Sprache manipuliert. Heute würden wir sagen, wahrscheinlich werden wir eher durch Bilder manipuliert. Würde man das für eine Theaterinszenierung nutzen können?
Ja, also ich denke, dass es eine sehr richtige Beobachtung ist, dass Bildmanipulation an die Stelle der Argumentation getreten ist, dass auch immer eine größere Rolle spielt, wer spricht und nicht was wird gesagt. Ein bisschen ist es auch in dem Stück schon so, dass man Danton grundsätzlich lieber zuhört als Robespierre, also dass der Persönlichkeitsfaktor, ne, immer wichtiger wird als die eigentliche Position, die vertreten wird. Und insofern sind es sozusagen die Anfangsschritte von politischer Manipulation. Und gleichzeitig macht es ja wach dafür. Ich weiß nicht, wie man das in der heutigen Inszenierung umsetzen würde. Vielleicht ist es auch ganz gut, den Bildern dann abzuschwören, um zu zeigen, wie sehr die Sprache Bilder produziert. Denn die produziert Bilder in einem fort. Es ist eine bildlich sehr aufgeladene Sprache. Fast in jedem Satz kommt ein Vergleich. Fast jeder Satz hat eine Metapher. Und man merkt den Hunger der Sprache nach Bildern, weil Bilder manipulieren. Und die Bilder kann man sich sozusagen in den Kopf klicken und mit dem Bild kann man dann entsprechend seiner Handlungsanweisung nachgehen. Also ein bisschen was von der manipulativen Macht der Bilder weiß die Sprache zu dieser Zeit auch.
Welchen Wankelmut das Volk an den Tag legt, das zeigt Büchner in der 10. Szene des 3. Akts. In seiner Rede vor dem Revolutionstribunal hat Danton Robespierre vorgeworfen, die Republik in Blut zu ertränken, aber die Menschen mit Brot zu versorgen, das gelänge ihm nicht. Vor dem Justizpalast hat sich eine Volksmenge versammelt, die zunächst für Danton ist. Doch dann wandelt sich die Stimmung. Man wirft Danton seinen luxuriösen Lebensstil vor und betont die Tugend Robespierres.
Nieder mit den Dezemviren!
Es lebe Danton!
Ja, das ist wahr. Köpfe statt Brot, Blut statt Wein.
Die Guillotine ist eine schlechte Mühle und Samson ein schlechter Bäckerknecht. Wir wollen Brot!
Brot! Brot.
Euer Brot, das hat Danton gefressen. Sein Kopf wird euch alle wieder das Brot geben. Er hatte recht.
Danton war unter uns am 10. August. Danton war unter uns im September. Wo waren die Leute, die ihn angeklagt haben?
Und Lafayette war mit euch in Versailles und er war doch ein Verräter.
Wer sagt, dass Danton ein Verräter sei?
Na, Robespierre.
Und Robespierre ist ein Verräter.
Wer sagt das?
Danton.
Danton hat schöne Kleider. Danton hat ein schönes Haus. Danton hat eine schöne Frau. Er badet sich in Burgunder, isst das Wildbret von silbernen Tellern und schläft bei euren Weibern und Töchtern, wenn er betrunken ist.
Danton war arm. Wie wir.
Ja, und woher hat er das jetzt alles? Das Veto hat es ihm gekauft, damit er ihm die Krone rette. Der Herzog von Orléans hat es ihm geschenkt, damit er ihm die Krone stehle. Der Fremde hat es ihm gegeben, damit er euch alle verrate. Was ist denn mit Robespierre? Dem tugendhaften Robespierre. Ihr kennt ihn alle. Hoch lebe Robespierre!
Nieder mit Danton!
Nieder mit diesem Verräter!
Nieder mit dem Verräter!
Ja, genau, ja. Nieder mit diesem Verräter!
Was ist denn deine Lieblingsfigur in dem Stück?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es tatsächlich in dem Stück ja bei allen Figuren Licht- und Schattenseiten gibt. Und wir haben ja gerade gemerkt in dieser Szene, wie schnell sich die Meinung verkehren kann. Die Unbestechlichkeit von Robespierre heißt ja sozusagen im Umkehrschluss die Bestechlichkeit von Danton. Und das Volk, das nichts hat, wird natürlich zum Neider. Und die Größe des Neids spielt da sicherlich eine Rolle. Und Danton fällt sozusagen diesem Neid und seiner eigenen Bestechlichkeit am Ende zum Opfer. Und trotzdem wagt man es ja nicht immer zu sagen, Danton der Bestechliche, so heißt ja auch nicht das Stück, im Gegensatz zu Robespierre der Unbestechliche. Insofern ist es tatsächlich so, dass man wahrscheinlich am ehesten Danton zuneigt. Aber er wird ja auch von Büchner manchmal so eitel gezeichnet. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, in dieser großen Rede, die ihn eigentlich als Danton in alter Form zeigen soll, sagt er, das Genie der Freiheit steht auf meiner Stirn. Er empört sich da sehr und da macht er sich natürlich schon sehr zum Mittelpunkt und er weiß um seine Bedeutung. Und diese Bedeutung ist vielleicht auch das, was man im klassischen Drama die Hybris nennen würde. Also der Punkt, wo er sich überhebt und auch überschätzt, wo er seine Unangreifbarkeit und Sicherheit überschätzt und daraufhin fallen muss. Aber wie gesagt, eine Sympathiefigur ist er auch nicht. Und auch alle anderen Figuren sind eigentlich eher Figuren, die man manchmal verstehen kann, manchmal mit einer Nähe erspüren kann, aber überwiegend auch wieder kritisch betrachten muss. Also ich glaube, das kritische Bewusstsein bleibt einem bei diesem Stück nicht erspart.
Okay, gut. Dankeschön, John.
Gerne.
Bevor Timo Brunke noch einen poetischen Abschlusskommentar macht, möchte ich Sie hinweisen auf unsere Sendung in SWR 2 Wissen zu Büchners Danton. Ein Lehrstück für die Gegenwart, halbstündiges Feature, kann man nachhören, nachlesen auf swr2.de/sternchenthemen. Und jetzt bitteschön, Timo.
Büchner, sei Dank, jetzt weißt du, nach der Lektüre von Dantons Tod kann es nur noch aufwärts gehen. Wenn du das an dich rangelassen hast, schmeißt dich so schnell nichts um. Anders gesagt, wenn Danton in diesem Stück nicht recht behalten soll, von wegen, die Welt ist ein faulender Apfel und du ein Wurm darin, dem es genauso ergeht, dann lass dir was einfallen. Belege einen Nähkurs gegen das große Nichts. Als er im Arrest vor sich hin philosophiert und sagt, ich habe die Schulbänke satt, ich habe mir Gesäßschwielen wie ein Affe darauf gesessen. Da habe ich erst gedacht, genau, die Schule, jetzt kriegt sie ihr Fett ab. Bis ich in meinem Triumph besser nachgedacht fand, er spricht vom Leben, das er so satt hat. Die Schulbank in der Penne des Lebens, von der hat er so genug. Und wenn du nun mit dem Abi in der Tasche das Leben eben noch nicht satt haben solltest, wohin dann mit Dantons Überdruss? Willst du vielleicht lieber hocken bleiben auf deiner Schulbank des Daseins, an deinem Platz, mit deinem Hintern? Ich schon. Ich lebe gern. Ich habe die Schulbank des Lebens bis heute nicht satt. Ich habe sie mir allerdings immer wieder umgebaut, umgezimmert, zum Boot, zum Bett, zum Baumhaus umgehobelt. Vielleicht fragst du mal nach, noch vor dem Abischerz, ob du deine Schulbank nicht erwerben kannst. Es macht so Laune, Captain zu sein. Dantons Tod habe ich nicht zur Seite gelegt. Ich pflege an Bord der MS Schulbank meinen inneren Danton, den Zweifler, den Scheiterer, den Hinterfrager. Zum Beispiel, wenn ich mich frage, was stellt die Geschichte mit mir an? Denn ich lebe in einer Zeit, in der mir alle ans Herz legen, mach alles, nur keine dummen Geschichten. Gib alles, sei der Beste, der du sein kannst. Deinem Glück steht nichts im Wege, außer du bist nicht einverstanden, wie diese heile Welt hier tickt. Georg Danton Büchner war dem Nichts auf der Spur, dem vermeintlichen großen Spielverderber. Und ich wage eine These, die Welt und die Zeit, in der wir leben, hat den Erfolg erfunden, um das Nichts, das große Loch, damit zuzuschmieren. Die Welt brennt an so vielen Enden. Umstürze, Blut, Terror, krasses Zeug, schau dich um. Aber ich soll verdammt nochmal glücklich sein. Und mein Erfolg soll meinem Glück als Showmaster dienen, damit alle mich als Glückspilz bestaunen, wenn ich aus meinem Swimmingpool steige, um in die Kamera zu grinsen und zu sagen, heute schon erfolgt. Aber ich bin übergelaufen. Zur letzten großen Fraktion derer, die die Revolutionen überlebten. Und ich bin Mitglied geworden. Auch ich bin Mitglied der Individualisten. Ja, ich gehöre innerhalb dieses weltweiten Kreises dem inneren Zirkel der Egoisten an. Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden. Es fehlt uns was. Ich habe keinen Namen dafür. Das trifft mich als Person ins Herz. Was fehlt dir? Och, nichts. Da ist es wieder. Es ist nichts. Und es sorgt dafür, dass die Welt so unfertig ist wie am ersten Tag. Wie soll ich sein, ohne mich mit dir zu berappeln? Mag sein, wir sind allein, wir sind nicht das Volk, aber wir sind fähig, nicht wahr? Zur Solidarität. Wenn du etwa Tien heißen solltest, werde ein Tienist. Wenn du Irina heißen solltest, werde Irinaistin. Und mit allen Annalenaistinnen, allen Janikisten und Paulisten, den Maslomisten, den Saraistinnen, werden wir die Erde bewohnen, als Menschen mit Zukunft, die scheitern muss, wie jeder Versuch, die Welt zu verbessern, solange wir nicht wissen, was uns eigentlich fehlt. Ich glaube an Menschen, die kommen werden. Sie werden listig sein wie die Schlangen, ohne Falsch wie die Tauben, egoistisch bis ins Mark und voller Menschenliebe, einer egoistischen Solidarität, wie nur Menschen sie einander geben können. Und jetzt packe ich meine Schulbank und rudere den Nesenbach zurück. Und wenn ich durch den Gullischacht nach unten muss, dann grüße ich das Nichts von euch recht herzlich.
In SWR 2 Wissen am Feiertag hörten Sie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Dramaturgen John von Düffel aus dem Jahr 2015 über Georg Büchners Drama Dantons Tod in der Reihe Klassiker der Schullektüre, Sternchenthemen im Abitur. Auf swr2.de/sternchenthemen finden Sie zu den Deutschlektüren im Abitur Wissensfeature und Videos der Veranstaltung. Und am Ostermontag senden wir hier um 15.05 Uhr Auszüge aus einem Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Stamm über seinen Roman Agnes, ebenfalls ein Sternchenthema. Am Mikrofon war Anja Brockert.